Lass wir lesen Nehemia Kapitel 8 und ich möchte weiter sprechen über das Thema Gemeinde, weil war mal eine schöne Zeit hier, denke ich, und war eine gesegnete Zeit heute Nachmittag gehabt, um auch nicht nur das, was Gott uns gibt, für uns selber zu behalten, aber auch weiterzugeben auf die Straße in St. Gallen. Und auch meine Freunde Polizei, die hat uns nicht gestört. Wahrscheinlich war das dank Courtney, die sehr schön Violin gespielt hat. Das hat er wahrscheinlich noch nie gehört. Das war sehr schön, um auch zu begleiten. Und wir brauchen, was wir haben, auch weiterzugeben, nicht für uns selber zu behalten. Doch wenn du hier nach Freitag, Samstag wieder weggehst, dann gehst du wieder in die alte, kalte Welt. Und dann ist da die Familie oder Freunde oder Arbeiter oder Studenten und so weiter. Und dann ist die Frage, wie kannst du diesen Erweckungszeit festhalten? Und dann ist eine Ortsgemeinde sehr wichtig. Und nochmals, wir haben das letzte Mal besprochen, 2 oder 3 reicht, dann ist der Herr auch in der Mitte. Doch mit 2 gleichgesinnte Geschwister zu haben oder 3 ist schon heute nicht so einfach in bestimmten Orten. Deswegen möchte ich ein paar Dinge sagen über eine Ortsgemeinde und ein paar Versen lesen aus Nehemia Kapitel 8, wo das Gesetz vor das Volk Israel vorgelesen wird. Und Nehemia ist der Mann, der nach Esra von Persien nach Jerusalem kommt, um die kaputte Mauer aufzubauen. Ein Bild eigentlich, dass man kann Christ sein. Esra hat das Altar aufgebaut, Nehemia baut die Mauer auf. Also man muss eine Mauer haben, um Müll, Feinde, Schmutz außerhalb der Stadt zu halten. Das in der Gemeinde ist genau das Gleiche. Die ist da, um als Schutz für die Kinder, für die Junggläubige, dass sie in aller Ruhe erstmal wachsen können. Und das ist, was hier Nehemia tut. Er baut die Mauer auf und dann kommt ein Punkt, dass er auch das Wort Gottes nimmt und das ist in Verbindung mit Esra, der Schriftgelehrte. Nehemia 8, Vers 1. Dann nun herzu kam der 7. Mond und die Kinder Israel in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf die breite Gasse vor dem Wassertor. Wassertor, ein Bild von Gottes Wort, Wasser. Und sprachen zu Esra, den Schriftgelehrten, dass er das Gesetzbuch Mose holte, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, beide Männer und Weiber und alle, die es vernehmen konnten, am ersten Tage des 7. Monats. Und las drinnen auf der breite Gasse, die vor dem Wassertor ist, von Lichtmorgen an bis auf den Mittag, von Mann und Weib und wer es vernehmen konnte. Und des ganzen Volks Ohren waren zu dem Gesetzbuch gekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stund auf einem hölzernen hohen Stuhl, den sie gemacht hatten, zu predigen. Und stund neben ihm Mattetia, Sema, Anaya, Uriah, Hilkia und Maaseia zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaya, Misael, Malchia, Hasum, Hasbanana, Zacharia und Mesulem. Und Esra tat das Buch auf vor dem ganzen Volk, denn er ragte über alles Volk. Und da es auftat, stund alles Volk. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete Amen, Amen, mit ihren Händen empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Das ist, was heute die Muslime nachahmen. Und Jeshua, Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sabtai, Hodia, Maaseia, Klita, Azaria, Josebat, Hanan, Plaia und die Leviten machen das Volk, das es aufs Gesetz merkte. Und das Volk stund auf seiner Stätte. Und sie lasen im Gesetzbuch Gottes klar und verständlich, dass man es verstund, da man es las. Lass mich noch beten. Vater, wir danken für das wunderbare Buch, das hier geöffnet wird, einige hunderten Jahre vor, dass du, Herr Jesus, kommst, um als Mensch deinen Auftrag zu erfüllen. Wir danken, dass wir das gleiche Buch auf Deutsch hier haben und dass wir das in vollkommener Art und Weise lesen können, dass du direkt dadurch zu uns sprichst. Hilf uns, das auch klar und verständlich zu predigen und zu lehren, zu deiner Ehre. Aber dass jeder auch eine Ortsgemeinde finden oder anfangen kann, wenn er wieder zurückgeht nach Hause. Das beten wir in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Nun, wir sehen hier ein paar Dinge, die wichtig sind. Das Gesetzbuch wird gefunden, wird gelesen von einem Schriftgelehrten, Esra. Das ist seine Funktion, sein Ruf. Und die Leute stehen auf, da ist eine Furcht, wenn das Wort geöffnet wird. Aber wenn das geöffnet wird, dann kommt in die Seele des Volks, fängt das Volk an zu loben, Amen zu sagen, mit den Händen empor und sich zu Gott anzubeten. Das heißt, sie neigen sich vor Gott. Sie anerkennen die Autorität Gottes durch das Wort. Und daneben gibt es noch einige Männer, die speziell mit Ezra dargestellt sind, um das Volk zu helfen, auf das Gesetz zu merken und es zu erklären, dass es klar und verständlich wurde. Ist nicht immer so, das muss man da sein, um das zu erklären, einfach zu erklären. Und das ist eigentlich den Auftrag von einem Pastor, Prediger, Lehrer, um das in verständliche Wörter zu erklären. Dass jeder sagt, nun verstehe ich das, ich kann das da etwas mit tun, ich kann es anwenden zu Gottes Ehre. Wir haben schon erwähnt, dass neben der Obrigkeit und der Familie die Gemeinde, eine bibeltreue Ortsgemeinde, das dritte von Gott angegebene Institut ist auf Erde. Das ist von Gott angegeben. Alle anderen Vereine, Organisationen kannst du bedenken, aber eine Ortsgemeinde ist von Gott institutionalisiert. Und da sagt er auch, da gehöre ich zu, da bin ich auch in der Mitte. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, ein Hinweis zu sich selbst in Matthäus 16. Ein außerirdisches Buch ist es. Und das siehst du, wenn du das Wort öffnest, auf die Straße oder dort, wo viel Unreines ist, dann kommt da direkt eine Attacke gegen das Buch. Es hat eine übernatürliche Kraft, deswegen ist es in einigen Ländern noch immer verboten. Nordkorea, ich glaube Iran, Saudi-Arabien und noch mehr Länder, ist dieses Buch ein verbotenes Buch. Sie haben mehr Angst für dieses Buch, als für das rote Buch von Mao oder die Geschichte von Lenin und Stalin. Am meisten attackierte Buch, die Bücher im deutschsprachigen Raum, ist dieses Buch. Und damit verbunden Martin Luthers Charakter wird immer dauernd attackiert. Und er kann sich nicht verteidigen. Rufmord heißt das heute. Eine neutrale Haltung gibt es nicht gegenüber dieses Buch. Man ist vor oder dagegen. Wie man vor oder gegen Christus ist. Christus kam, die Menschheit zu spalten. Zwei Menschen nehmen ihn. Einer hat ihm geglaubt, einer hat ihn abgelehnt. Er spaltet die Menschheit, er spaltet die Zeit. Und es ist genau das Gleiche mit diesem Buch. Was ist eine Gemeinde? Eine Gruppe Leute, erlöst durch Christi Blut, durch Glauben an ihm, die in seinem Namen zusammenkommen und sich an seinem Wort freiwillig aus Liebe zu Gott unterordnen. Das ist sehr wichtig. Das sehen wir immer wieder. Das größte Problem des Menschen ist immer Unterordnung. Der Mensch muss sich immer überordnen. Über Gott. Der Mann über Gott, die Frau über den Mann, die Kinder über die Eltern und so weiter, Arbeitnehmer über die Arbeitgeber. Das sind wir von Natur. Das ist die natürliche rebellische Haltung, die du und ich noch immer in unserem Fleisch haben. Und deswegen haben viele Leute bedacht, sie nennen sich Theologen, tiefere Textkritiker, wir machen ein paar neue Bibeln und dann können wir selber die moderne Bibeln über die Heilige Schrift stellen. Und selber dann entscheiden, was die Worte Gottes sind. Dann können wir noch immer selber entscheiden oder für Gott spielen. Das ist eigentlich die ganz einfache Idee von den meisten modernen Theologen zu großen Hochschulen, Universitäten und Bibelschulen. Weil das Fleisch von einem Mafiosi ist das genaue gleiche Fleisch von einem Textkritiker oder hoher Theologe, errettet oder nicht errettet. Das Fleisch ist genau das Gleiche. Es offenbart sich einfach in einer anderen Art und Weise. Der eine sagt, ich will dein Geld oder dein Leben. Der andere sagt, ich will deine Seele, aber ich versuche das so zu verpacken, in eine moderne theologische Verpackung, dass du nicht mehr verstehst, was Gott sagt und warum Jesus genau gekommen ist, um für dich zu sterben, aufzustehen, dass du ihm alleine das Evangelium oder das ewige Leben haben kannst. Diese Welt ist böse, arge und chaotisch. In einer Ortsgemeinde sollst du den Herrn Jesus Christus begegnen können. Du sollst dann lernen, den lebendigen Gott zu dienen. Das fängt in einer Ortsgemeinde an. Und das kannst du auch, sollst du auch wachsen lernen in die Gnade, in den Dienst, den Jesus für dich hat. Weil wenn du das nicht in einer Ortsgemeinde findest, dann kannst du nicht wachsen. Weil die meisten Ortsgemeinden das Wort abgelehnt haben, es nicht mehr als heilsame Lehre haben, ist da sehr wenig Wachstum bei vielen Christen. Ich denke, einige von euch haben schon Christen getroffen, die sind vielleicht Jahren errettet und dann treffen sie einen bibelgläubigen Christ und dann sagen sie, wie lange bist du schon Christ? Was nun? 3, 4 Jahre? Dann denken sie, wow, ich kann Seele gewinnen, auf die Straße gehen, gehen das Wort recht teilen und so weiter. Das kann er alles nicht und das ist für euch gewohnt, aber für die meisten Christen ist das ungewohnt, leider. Es soll eigentlich normal sein. Es ist es leider nicht. Und das ist ein Grund, warum es gut ist, wenn du eine Gemeinde suchst, dich erstmal ein paar Fragen zu stellen. Und das heißt, nach der Kraft des negativen Denkens. Einige von euch können auf hohem Niveau Musik spielen oder Sport oder studiert. Und am Moment, dass du wirklich ein bestimmtes Niveau haben möchtest und da bleibe, musst du immer negativ denken. Wie kann ich meine Ausführung verbessern? Was habe ich falsch getan? Wie kann ich mich verbessern? Und du musst, je höher du kommst, viel mehr Energie für die nächste Prozent investieren, um besser zu werden, als wenn du gerade anfängst. Du musst negativ denken. Als Maler, als Künstler, dann hast du etwas gemacht, denkst du, ja, es ist nicht schlecht. Dann sagst du, ah, super. Dann denkst du, ja, aber weißt du, das ist nicht gut und das nicht gut und die Farbe ist nicht in der Komposition nicht gut. Und dann fängst du wieder an. Und so steigerst du dich. Und das ist normal, wenn du lernst, so zu denken, wenn du dich verbessern möchtest. Es gibt viele tote Gemeinden, wo nur Tradition herrscht und wo nicht der Heilige Geist Freiheit hat, um durch sein Wort die Leute zu bedienen. Also erstens, wenn du eine Gemeinde suchst, dann sollst du wissen, was die Gemeinde genau glaubt und warum die Gemeinde das glaubt. Stimmt das überein mit dem, was Gott sagt? Das ist sehr einfach. Aber viele Gemeinden haben heute nicht mal ein Glaubensbekenntnis. Nicht auf Schrift, nicht auf Internet. Das heißt, ja, wir sind eine interdenominale Gruppe, heißt es dann, eine Familie, ein christliches Zentrum. Aber was sie genau vorstellen, hast du keine Ahnung von. Kann man auch nicht finden in einem Glaubensbekenntnis. Das ist sehr wichtig, dass du das weißt. Du kannst bei uns das Glaubensbekenntnis checken. Wir haben keine Geheimnisse, Bibel-Baptisten-Gemeinde. Und da steht geschrieben bezüglich Gott, Erlösung, die Zukunft und so weiter. Himmel, Hölle, ist alles da. Wie du errettet wirst, welche Autorität wir haben, ist alles da. Dann sagen Leute, ja, aber dann verlierst du auch viele Leute. Ja, aber du kannst auch viele Wölfe weghalten bei der Gemeinde, die mit falscher Motivation eine Ortsgemeinde besuchen möchten. Welche Bibel ist die Autorität? Es gibt sehr große Unterschiede. Man soll erst nach Wahrheit suchen und zweitens nach Liebe. Wahre Liebe freut sich der Wahrheit, sagt 1. Korinther 13. Also Leute, die wirklich den Herrn lieb haben, die lieben Wahrheit. Es ist unangenehm fürs Fleisch, man muss seine Sünde ihm bringen oder als Christ in Ordnung bringen. Aber Wahrheit macht frei. Amen. Nicht Arbeit, Wahrheit macht frei. Einfach Recht tun und die Wahrheit sagen, in Liebe, in Weisheit, klar, aber die Wahrheit muss gesagt werden, ein Recht muss getan werden. In allen großen modernen theologischen Universitäten ist Wahrheit relativ. Weil sie haben verschiedene Übersetzungen, verschiedene griechische und hebräische Texte. Und dann sehen wir in der Gesellschaft später, ja, jeder hat seine Wahrheit. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Und wir haben über eine Sache vollkommene Übereinstimmung. Es gibt keine absolute, sichtbare, tastbare Wahrheit. Das ist, wo Kinder von Jungs ab mit erzogen werden. Und das ist eine Lüge. Wenn Leute sagen, es gibt absolute Wahrheit, ist das eine absolute Aussage an sich. Das kannst du auch nicht beweisen. Das ist eine Annahme, eine absolute negative Annahme. An der Früchte kennt man den Baum, wenn es kommt zu einer Bibel. Du zeigst mir ein Buch mit mehr geistlichen Früchten als dieses Buch in deutschsprachigen Raum. Gibt es nicht. Unmöglich. In Englisch, englische Bibel, King James Bibel. Was für ein Bekenntnis dann hat eine Gemeinde? Ich habe Jahre her eine Gemeinde besucht in der Nähe von Arnhem in Niederlande. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben schon die alte niederländische Bibel. Die suchte eine Gemeinde für meine Eltern damals. Aber ihr Glaubensbekenntnis hat gesagt, ja, nur die Originale sind inspiriert. Aber wir nutzen dann die korrekte Reformationsbibel. Und das war auch so. Das haben wir nur gebraucht, aber nicht geglaubt. Und nach einiger Zeit musst du auch das Unterschied sehen von etwas Nütze und etwas Glauben, weil es so ist. Zum Beispiel, du siehst in modernen Übersetzungen Apostelgeschichte 8, da ist die Frage von, lass uns mal miteinander anschauen, Apostelgeschichte 8, da führt Philippus, der Evangelist, einen Mann aus Äthiopien zu ihm, zu Jesus Christus. Und er tat seinen Mund auf, lesen wir in Vers 35, und Philippus fing von dieser Schrift an und predigte ihm, der ist in Äthiopien, das Evangelium von Jesus. Und der Mann hört das, glaubt das, wird errettet, von Neuem geboren. Und dann zogen sie die Straße nach, kamen sie an ein Wasser, und der Kämmerer sprach, siehe, da ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und die modernen Bibeln gehen dann weiter mit Vers 38, er hieß den Wagen halten und sie stiegen hinab in das Wasser, beide, Philippus und die Kämmerer taufte ihn. Also die Frage wird überhaupt nicht beantwortet in der neuen Übersetzung, weil Vers 37 gehört nicht in den Originaltext. Die Nummerierung geht weiter in der Tat. Dass sie überspringen einfach Vers 7 und dann gehen sie weiter mit Vers 38. Das heißt, sie anerkennen eigentlich, dass Vers darin gehört, weil anders sollen sie einfach Vers 38, Vers 37 nummerieren und so weiter. Und dann sollen sie enden mit Vers 39. Nein, das tun sie nicht. Das heißt, sie müssen sich anpassen an den Standard. Der Standard ist noch immer dieses Buch. Wenn die richtige Bibel die absolute Autorität ist für eine Gemeinde, müssen die Mitglieder nicht immer zum Pastor gehen für das letzte Wort. Früher war das schön zu sehen und das ist heute nicht mehr so. Früher, man ging in eine Kirche und jeder kam dann, die Frauen haben so eine Handtasche mit einer kleinen, feinen Bibel und die Männer haben dann was Größeres gehabt und man kam mit einer Bibel und einem Gesangbuch in die Kirche und später waren die Gesangbücher zur Verfügung gestellt von der Kirche, aber alle haben eine Bibel gehabt. Und dann hat der Pastor angefangen zu predigen und alle haben ihre Bibel aufgetan. Und früher habe ich gedacht, ja, warum machen Sie das eigentlich? Sie können doch in der Schule auch einfach schön sitzen und so weiter und der Pastor kann seine Lehrstunde geben. Aber die Idee war, man wollte prüfen, ob das, was der Pastor sagt, stimmt, weil die Bibel war die Autorität Gottes. Und alles wurde geprüft anhand von der Bibel. Heute ist es umgekehrt, man nimmt nur vielleicht ein Handy mit, ja, irgendwo ein Schirm, ja, das sind 1, 2, 4, 5 verschiedene Übersetzungen und so weiter. Man muss ein bisschen chillen, man muss ein bisschen sich... Ah, es sind feine Stühle, da kann man so ein bisschen so rein dusen, ja. Und dann ja, werden da ein paar Übersetzungen und jeder denkt dann nach einiger Zeit, etwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht, was nicht stimmt. Es habe die Heilige Schrift nicht mehr, es habe eine Menge moderne Übersetzungen und der Pastor ist die Autorität geworden, statt Gott, der Heiligen Geist, durch sein Wort. Das ist ein großes Problem und das ist indirekt Gott von seiner Autorität beräumen. Man soll die Schrift studieren, sagt Jesus Christus. Das können niemals die Originale gewesen sein, nach Johannes 5, Vers 39. Der Feind hat zu Eva geredet. Und er hat etwas gesagt, was noch immer ein Problem ist für die meisten Leute, die eine Bibelschule suchen zu tun. Und einige von euch tun das oder möchten das tun. Und das Problem heute ist, dass die Schlange damals, genau wie heute, die gleiche Sache sagt. Und... erstens kommt da ein Zweifel an Gottes Wort. Ja, sollte Gott gesagt haben. Also Zweifel daran stellen. Und dann lesen wir in Vers 6, da diese Frau, die schaut an, dass von dem Baum gut zu essen wäre, lieblich anzusehen und dass es ein lustiger Baum wäre. Warum? Weil er klug machte. Ich kann klug werden, ich kann mich ausbilden, weiterbilden. Ich kann mehr Kenntnis haben. Das an sich soll nicht der Grund sein müssen, warum du die Bibel gerne lernen möchtest. Du sollst die Bibel besser kennenlernen wollen, weil du möchtest den Herrn Jesus besser kennenlernen. Und ein besserer Diener sein, um anderen zu Jesus zu führen oder Junggläubigen helfen zu wachsen in die Gnade und Kenntnis des Herrn Jesus Christus. Heute haben wir, was wir nennen, die Zeit von Laodicea. Menschenrechte. Jeder tut, was recht ist, in eigenen Augen. Dann ist die Frage, wenn du eine Gemeinde suchst, was tut eine Gemeinde in Praxis? Sie können ein schönes Glaubensbekenntnis haben, aber wie hat die Gemeinde sich früher oder heute verhalten? Wir haben heute eine Kirche, die hat 800 Millionen Mitglieder. Und sie haben bei weitem die beste Presse. Ich kenne in der Schweiz eigentlich keine Presse, die kritisch ist auf diesen Mensch der Sünde in Rom. Und dann denkst du als Suchende, naja, das ist die Kirche, die zu Jesus Christus zurückgeht, hè, der wahre Fels, die ist so alt und so weiter. Und wenn du heute in St. Gallen gehst, zu dieser großen Kirche da, dann bist du sehr beeindruckt von der Schönheit von dieser Kirche. Dann denkst du, das soll die richtige sein, ja. Aber wenn du die Geschichte anschaut von dieser Kirche, ist es eine sehr blutige Geschichte. Es ist die Kirche, die die Kreuzzüge angefangen hat. Es ist die Kirche, die die Jesuitenorde fortgebracht hat, die das dunkle Mittelalter durchgeführt hat, die Hunderttausenden, nein, Millionen Leute hat umgebracht in den ersten 30 Jahren im Krieg, 1618, 1648. Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist umgekommen, mehr als 10 Millionen Leute. Und ohne Kirche von Rom hat es keine zweite 30 Jahre Krieg gegeben, 1914, 1945. Wo der absolute Führer damals, von Deutschland ein römisch-katholischer Mann war, der niemals exkommuniziert worden ist von seiner Kirche. Nicht vor, nicht während und nicht nach seinem Amtsantritt. Und die Vernichtungslager hatten alle katholische Kommandanten. Dieser Arm hat auch einen kriminellen Arm der Kirche. Sie heißt die Mafia. Alle haben die gleiche Religion. Und soweit ich weiß, ist niemals exkommuniziert. Niemand von den Corleone, Gambetta oder wie sie auch alle Clans. Warum nicht? Was sie tun, was ihnen aufgetragen wird. Schau die Praxis an. Und dann ist es gut zu wissen, warum eine Gemeinde an bestimmte Sachen überhaupt glaubt. Prüfe das. Und wenn du eine gute Gemeinschaft hast gefunden aufgrund von Gottes Wort, dann heilsame Lehre, ist es gut zu wissen, du bist Mitglied einer Familie geworden, eine große Familie geworden. Wir sind alle Geschwister in Christus, haben den gleichen himmlischen Vater. Wir haben den ersten Abend am Montag etwas gesagt über 7 Punkte, die uns unterscheiden als neugeborenen Leute von der Welt. Eine neue Geburt, ein neues Ziel, eine neue Art und Weise von Leben, eine neue Natur, eine neue Art und Weise von Tun und Reden. Du brauchst einander. Du kannst nicht ohne einander. Manche Christen sagen dann, I do it my way. Das funktioniert nicht. In der Familie ist genau das Gleiche so. Und ab und zu musst du dich stärken im Herrn. Deine persönliche Beziehung ist in der Tat das Wichtigste. Aber danach bist du da, um einander zu dienen und zu erbauen. Ab und zu auch zu ermahnen. In der Gemeinde kann man füreinander beten. Wir haben ab und zu so eine App-Gruppe, wo man Gebetsanliegen austauscht oder am Montag oder Dienstagabend. Wir treffen uns. Warum? Um füreinander zu beten. Und das sollst du nicht allein tun, einmal in der Woche oder 2 Wochen, aber eigentlich jeden Tag. Eine betende Gemeinde fällt nicht auseinander. Das Erste, wenn da Schwierigkeiten sind in einer Gemeinde oder einer Ehe oder einer Familie ist, man betet nicht mehr miteinander. Du kannst entweder in einer Gemeinde ein Helfer sein oder ein Spalter sein. Spaltungen gibt es auch, vor allem durch junge Christen. Und warum ist das? Man möchte im Mittelpunkt stehen, man wird stolz, man will zeigen, was man alles weiß. Das ist nicht weise. Kommt nach 1. Korinther 3, dann sehen wir ein paar Merkmale von einem jungen, fleischlichen Christ. Er kann vielleicht jahrelang im Herrn sein. Das heißt auch nicht, dass er dann nicht in diesen Fallstrick verfällt. In 1. Korinther Kapitel 3, Vers 1 bis 3 lesen wir: Und ich, liebe Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christo. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht Speise, denn ihr konntet noch nicht, auch könnt ihr noch jetzt nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn sind ihr mal Eifer und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr denn nicht fleischlich und wandert nach menschlicher Weise. Das heißt, das fleischliche Art von Denken ist Eifer, Zank, Zwietracht. Man könnte den anderen nichts, man denkt nur böse voneinander. Das ist ein Kennzeichen von einem jungen Christ, nicht von einem erfahrenen Christ, einem weisen Christ. Und damit verbunden ist die Zunge. Wenn dein Herz nicht richtig ist mit dem Herrn, siehst du das, hörst du das auch in dem, was gesagt wird. Es gibt einen ganzen, einen halben Kapitel über das Thema der Zunge, das sollen wir sicher nicht lesen. Aber das Prinzip ist, wenn du die Zunge beherrschst, dann kannst du den ganzen Körper beherrschen. Viele Leute, die kommen in große Schwierigkeiten, weil sie haben eine riesen scharfe Zunge. Nicht nur die Frauen allein, auch die Männer. Und da musst du einfach mit aufpassen. Aber so kannst du besser nichts sagen. Vor allem, wenn du müde bist. Oder schnell gereist bist, dann kannst du besser deinen Mund halten. Wenn man das nicht tut, dann denkst du, oh, was habe ich nun gesagt? Nein, dann muss ich das alles in Ordnung bringen, das kostet noch viel mehr Ärger und Zeit. Nach einiger Zeit, wenn du spürst, ich bin müde, kannst du besser sagen, weißt du was, ich gehe, wenn möglich ist, ziehe mich zurück, gehe schlafen und morgen früh, dann bin ich wieder wach. Gehe erstens in Gottes Wort. Ist auch wichtig, auch in einer Ehe, wenn man erstens ins Gottes Wort geht am Morgen und danach miteinander anfängt auszutauschen oder zu streiten oder diskutieren, wie ihr das da so schön nennt. Amen. Erstens, dass man meinen Herrn sage. Das ist so wichtig. Es sind sehr, sehr einfache Dinge. Aber die einfachen Dinge, die können oft eine Menge Hilfe sein, um Ärger Wort zu sein. In Lukas Kapitel 18, Vers 19, 29 lesen wir, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der ein Haus verlässt, oder Eltern, oder Brüder, oder Weib, oder Kinder, um das Reich Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das heißt, Lukas 18, Vers 29. Das heißt, du sollst deine Brüder und Schwestern in Christi als eine neue Familie betrachten. Doch der Herr Jesus möchte die erste Stelle gerne einnehmen. Weil wenn du das nicht tust und man genießt nur die Gemeinschaft, einige haben schon ein bisschen kleine Augen, habe ich gesehen, die haben eine wunderschöne Gemeinschaft gepflegt wahrscheinlich, gestern Abend oder heute Morgen früh noch. Das ist alles gut, aber das Wichtigste soll noch immer sein, deine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Und das Fleisch, der genießt die Gemeinschaft und das Sangen und alles andere, aber der Herr sagt immer, das ist gut, genießt das reichlich. Gott hat es gegeben, um es reichlich zu genießen, aber er soll noch immer der Herr Jesus Christus, unser A und O sein. Und ab und zu kann eine Gemeinschaft, die gut war, kaputt gehen. Und sagt, wieso dann? Na, vielleicht zu viel geredet oder andere Dinge. Aber was der Herr sagt, alles ein bisschen Distanz, weil ich möchte, dass du mit mir die meiste Gemeinschaft pflegst. Und nicht mit deinem besten Bruder oder Schwester im Herrn. Wenn du Aktivitäten unternimmst, ist es sehr hilfreich, wenn eine Ortsgemeinde im Zentrum steht. Ob es nun Kinderlager sind, Teenielager sind, Konferenzen sind, Buchhandlungen, Stiftungen, Bibeldruck, Bibelschule, soll eigentlich unter einer Ortsgemeinde sein. Heute ist das vollkommen geändert. Da hast du Missionsgesellschaft an sich eine Entität. Bibelschule, Fakultäten und so weiter sind alle unabhängige Organe geworden. Das ist nicht richtig. Weißt du, was passiert dann? Dass die Schule schlussendlich die Gemeinden kontrolliert durch die Prediger, die sie ausbilden. Das ist nicht richtig. Das genau gilt für die Druckereien, die Verlage heute, die Bibelverlage. Früher war das immer unter einer Ortsgemeinde. Christen haben das getan aus einer Ortsgemeinde. Heute sind die Bibelverlage, Bibelgesellschaften, einfach Riesengeschäfte geworden, die mir in Schwarze schreiben müssen am Ende des Jahres. Es ist kein Dienst mehr, es ist ein Geschäft geworden. Und dann für ein Geschäft tut man alles, man schneidet allerlei mögliche Ecken, alle modernen Bibeln müssen verkauft werden, man muss schwarze Zahlen schreiben. Ein Ort, wo du einfach sein darfst, wie du bist. Du brauchst keine Show, keine Heuchelei. Du kannst einfach ehrlich und gerade sein und einfach normal reden heute mit Leuten. Das ist auch so eine Geschichte. Heute ist das so, dass man muss politisch korrekt reden. Aber ein Bibelgläubiger, der kann normal reden, was er sagt, glaubt er und das meint er auch so. Du musst nicht politisch schöner reden, als wie du denkst zu sein. Wenn jemandem zum Beispiel ein Special singt, dann singt er erstens für den Herrn. Darum applaudieren wir auch nicht. Und das ist auch für Straßeneinsatz so. Ja, ein Herr war ich einen Bruder gehabt und der hat gesagt, ja, Nico, ab und zu gehe ich in die Natur und dann predige ich die Kühe an. So, was machst du da? Ja, die Kühe nicht. Ich singe den Herrn und ich fange an zu predigen. Dann sind ein paar Vögel und ein paar Kühe. Die Frauen schauen ein bisschen fremd an. Ja, aber warum muss das dann? Ja, das gefällt der Herr, dann tue ich das mal so. Na gut, wenn du keinen Menschen hast, kann ich mir noch vorstellen, ja. Aber wenn wir auch auf die Straße gehen und wir singen oder predigen, eigentlich erstens tun wir das, um den Herrn zu gefallen. Du hörst oder Leute sagen, ja, aber wie viel Effekt hat das? Die Frage ist nicht, wie viel Effekt, aber gefällt es dem Herrn? Sondern ich tue etwas, um den Herrn zu gefallen. Und nicht, um erstens Resultat zu sehen. Manche Leute sagen, ja, ich will cool sein, ich will einen guten Eindruck behalten in meiner Gemeinschaft. Ja, eine bibelgläubige Gemeinschaft meistens hat keinen guten Ruf. Weißt du, warum nicht? Man ist außerhalb des Lagers, man muss die Schmach Jesu tragen. Und das wollen die meisten Leute nicht. Vor allem nicht die Leute, die eine hohe Position im Geschäftsleben haben, denken sie, ja, wenn die Leute mich sehen da als bibeltreuer Christ, sie schämen sich für Jesus Christus. Das ist nicht richtig. Darum ist auf die Straße gehen eine gute Sache gegen das Fleisch. Leute wollen gerne eine Show haben heute, wenn sie in eine Gemeinde gehen. Vor allem die amerikanischen Pastoren sind leider ein schlechtes Beispiel für die Pastoren in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Viele denken, weil wir auf USA gerichtet sind nach dem Zweiten Weltkrieg, wir müssen das Christentum haben wie sie. Eine riesen Show, oft diesen modernen Beat darin und das alles, um mal Leute zu ziehen. Aber das ist nicht, warum Jesus Christus gekommen ist. Er kam, um seine Seele zu geben, um deine Seele zu retten, um den Leuten geistliche Nahrung zu geben, aufgrund von Gottes Wort. Und das ist nicht mehr bei der meisten Gemeinde das A und das O. Und wenn du dich versammelst, in Hebräer Kapitel 10, ist es wichtig, dass du da siehst, der erste Tag der Woche treffen wir uns und wir kommen zusammen für Wort, für Gebet und für Predigt. Das soll das Zentrum sein, nicht die Unterhaltung. Du sollst eine Nahrung bekommen, frisches Wasser bekommen, um deine Seele zu ermutigen, zu ermahnen und aufzubauen. Hebräer 10, Vers 25, nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen, sondern untereinander ermahnen. Und das so viel mehr, so ihr seht, dass sich der Tag naht. Das ist wichtig. Nimm die Zeit, um Gottes Gemeinde zu besuchen und lerne auch Freunde zu machen mit neuen Gemeindemitgliedern. Ihr braucht ein anderes Hilfe. Und natürlich, in jeder Gemeinde wird es ab und zu schwer, werden die Männer attackiert, wird ein Pastor attackiert. Da müsst ihr zusammenhalten, vor allem als Männer. Wenn ihr das nicht tut, hast du so eine Spaltung in einer Gemeinde. Die Männer sollen immer, natürlich anhand der Schrift, recht tun und einander ermutigen und auch die Jüngerschaft organisieren. Ein Älterer soll die Jüngere ein Beispiel sein und niemals mehr verlangen, als was er selber tut. Wenn es ein Problem oder Streit gibt unter Brüdern, dann musst du das lösen, dann musst du es direkt angehen, aber in einem Geist von Liebe. Sag einfach, aber sag die Wahrheit, aber in einem Geist von Liebe. In Sprüche Kapitel 3, Vers 3 und Vers 4 lesen wir, Gnade und Treue werden dich nicht lassen, hänge sie an deinen Hals und schreibe sie in die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Klugheit finden, die Gott und Menschen gefällt. Gnade und Treue, na, die ist verbunden am Moment, dass wir errettet sind durch Christus, lernen wir auch in Gnade zu gehen, in Gnade zu wandeln. Jahre her waren da zwei Männer, die waren in England, beide sehr erfolgreiche Erweckungsprediger, die haben beide 10.000 vielleicht mehr zu Jesus geführt in ihrer Lebenszeit, John Wesley und George Whitefield. John Wesley war ein Arminian, das heißt, er hat geglaubt, man konnte sein Heil verlieren. Rettung war durch Glaube alleine. Whitefield hat auch geglaubt, Rettung durch Glaube alleine, er war ein Calvinist, das heißt, ewige Sicherheit, das war korrekt, aber man muss auserwählt sein. Aber beide sind immer auf die Straße gegangen, haben überall gepredigt. Und dann kam natürlich nach einiger Zeit die Diskussion, wer hat nun Recht? Und ja, die Leute haben dann gesagt, ein bisschen Ärger stiften und so weiter. Und dann kam ein Punkt, dass da eine Frau hat gesagt zu John Wesley, Herr Wesley, ja, Sie haben diesen Streit da mit Ihrem Mitprediger Whitefield. Schrecklich, nicht? Schrecklich, nicht? Ja, sagt er, es ist schade. Und dann sagt er, denken Sie dann noch, dass Sie Herr Whitefield überhaupt im Himmel sehen, Mr. Wesley? Da sagt Wesley, ja, nein, das denke ich eigentlich nicht. Dann sagt sie, na, das ist doch ein Mann, lasst doch, das kann ich schön verkündigen, ja, dass der eine Erweckungsprediger glaubt nicht, dass er der andere in den Himmel sieht. Und da hat sie gesagt, oh ja, und wieso dann nicht? Nun sagt John Wesley, ich denke, dass George Whitefield so nah an Gottes Thron ist, dass ich ihn nicht sehen kann. Mit anderen Worten, und beide haben dann eine Abmachung gehabt, dass diejenigen, die als Letzte stirbt, so der Begräbnispredigen von denen, die als Erste stirbt. Das heißt, da war ein Kampf, und das war auch ein Kampf über eine mäßige Sache, eine wichtige Sache, Heilsgewissheit oder nicht und so weiter. Aber wenn es kommt zum Evangelium und dass sie beide Brüder im Herrn sind, dann waren sie beide Soldaten, die einander Rücken gehalten haben. Das ist sehr wichtig. Und man kann schon als Bibelgläubiger Christ für kleine Sachen anfangen zu kämpfen. Ja, aber ich denke, das muss so sein, ich muss so sein. Du hast auch keine Ahnung, ja. Und bevor du es weißt, bist du beieinander, willst du auf den Faust gehen, ja, dass der andere es nicht richtig sieht, weil du bist natürlich der Einzige, der es richtig sieht. Und nach einiger Zeit denkst du dann, ja, aber warte mal, das ist eine Kleinigkeit. Ich muss da einfach das in Große anschauen, das ist eine kleine Sache. Okay, da sind wir nicht einig von. Aber das andere, da sind wir einig von, da müssen wir miteinander die Reihe dicht halten. Sehr wichtig in einer Ortsgemeinde, genau das gleiche für eine Familie. Dann lerne etwas zu geben. Gott sucht ein fröhliches Geben. Da wird nichts gesagt über wie viel und so weiter im Neuen Testament. Wird nur etwas gesagt über die Haltung, worin man etwas geben kann. In 2. Korinther 9, Vers 7 lesen wir, ein jährlicher, also fangen wir mit Vers 6 von 2. Korinther 9. Ich meine aber, dass wer da kärglich sät, die wird auch kärglich ernten. Wer da sät im Segen, die wird auch ernten im Segen. Ein jährlicher nach seiner Willkür, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Denn ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Das ist das Einzige, eigentlich, was er sagt, wir geben im Neuen Testament. Was du gibst, das kann Zeit sein, Kaffee, Kuchen, Essen, Zeit, Aufmerksamkeit, Gebet, es kann alles Mögliche sein. Was du auch tust, gib es mit Freude. Das ist Prinzip. Jemand, der liebt, möchte immer gerne geben. Du kannst schon etwas geben, ohne aus Liebe es zu geben. Aber mit Liebe zu geben, ist das Wichtigste für den Herrn mit. Ein freudiger Geber. Und es ist auch ein Mittel zum Wachstum. Eine Person, die nur nimmt und immer weniger gibt, die wächst meistens nicht viel. Ich habe oft gesehen, diejenigen, die aus Liebe den Herrn etwas zurückgeben wollen, und das muss nicht immer materiell oder finanziell sein, Gott kann sie mehr und mehr segnen, weil das Prinzip von Geben ist, du bekommst mehr vom Herrn zurück, wenn du es für den Herrn getan hast. Du sagst, wo steht das geschrieben im Neuen Testament? Also es gibt im Alten Testament einen Vers, den ich gerne lesen möchte, in Sprüche Kapitel 11, Vers 24 und Vers 25. Einer teilt aus und hat immer mehr. Ein anderer kargert, da er nicht soll und wird doch ärmer. Die Seele, die da reichlich segnet, wird fett. Wenn du reichlich segnen möchtest und dann Hilfe an anderen, an Segen bereiten möchtest, bekommst du auch etwas zurück. Es ist besser zu geben, als zu empfangen. Es gibt Freude, wenn du jemandem ein Geschenk machst und etwas gibst. Es ist noch schöner, wenn du jemandem zu Jesus Christus führen darfst. Amen. Dann sagen Leute oft von, aber was bekommst du dafür? Wie viel bist du bezahlt? Sagen, ja, wir zahlen die Traktate selber. Oh. Sprüche 11, Vers 24 und Vers 25 im Alten Testament. Neues Testament, 2. Korinther 9. Eigentlich, wenn du es so bedenkst, alles gehört den Herrn sowieso. Bei Gesundheit. Ich kann das tun und du bist so tot. Du kannst irgendwo nach außen gehen, einen Unfall, jemand mit prunkenden Kopf fährt genau in dir rein, du bist so tot. Der Herr kann dein Leben so nehmen, wenn er will. Es gehört ihm alles. Du kannst sowieso nichts mitnehmen. Also er gibt dich eine Menge Sachen und er schaut einfach, wie gehst du damit um. Nützt es für ihn oder nur für dich selber? Und nochmals, verstehen wir nicht falsch, der Herr hat, sagt auch in seinem Wort, er hat alles gegeben, um reichlich zu genießen. Ja, du kannst das auch genießen, was Gott dir gibt. Aber es ist ein Segen, um etwas lernen zu geben, weil die meisten von uns sind erzogen von Gimme, Gimme, Gimme. Und der Herr ist immer, wenn du denkst an den Herrn, sein Leben wird durch ein Wort gekennzeichnet, geben. Aus Liebe hat Gott die Welt, Gott ist sein einziger geborener Sohn, gegeben hat. Seine Zeit, seine Gesundheit, sein Leben, sein Blut, sein Körper, das ewige Leben, er hat alles gegeben. Und wir sind ein bisschen egozentrische Kreaturen. Von ja, ich gebe schon etwas, aber nicht mehr, was ich denke, empfange und so weiter. Und das ist die alte Natur. Und diejenigen, will ich noch mal etwas sagen, die vielleicht gerufen sind, um das Wort zu bedienen, als Prediger, Evangelist, Lehrer und so weiter, in Bibelschule sind, was sehr wichtig im Prinzip ist, wenn ihr die Leute die Nahrung gibt, die Gott dir zuvertraut hat, dann sorgt Gott, nicht die Leute, Gott, dass du das bekommst, was er will, dass du bekommst. Sprüche 27, Vers 23, auf deine Schafe habe Acht, sagt Gott zu einem Hirte, indirekt ein geistlicher Hirte, und nimm dich deiner Herde an. Denn gut wäret nicht ewiglich und die Krone wäret nicht für und für. Das Heu ist aufgegangen und ist das Gras und wird Kraut auf den Bergen gesammelt. Die Lämmer kleiden dich und die Böcke geben dir das Ackergeld. Du hast Ziegenmilch genug zur Speise deines Hauses und zur Nahrung deiner Dirnen. Nicht nur für dich selber, aber für dein Haus und deine Dirnen. Die Gott sorgt dafür, wenn du ihm dienst, das ist ein sehr wichtiges Prinzip, was ich nochmal unterstreichen möchte. Wenn Gott dich gerufen hat, dann bist du im Dienst von ihm. Du kannst in einer Gemeinde dienen, aber der Gott, den du dienst, ist viel größer als die eigene Ortsgemeinde. Und Gott hat alle möglichen Arten und Weisen, um seinen Dienern das zu geben, was sie verdienen oder gebrauchen. Und das ist ein wichtiger Punkt, um lernen, im Glauben und nicht im Schauen zu gehen. Und heute ist es echt ein Problem, weil du hast Menge Pastoren, die kommen hier in die Schweiz, weil die bekommen ein wahnsinniges Gehalt hier in die protestantische Kirche. Und die kommen einfach nur fürs Geld und was sie da, die scharfe Nahrung geben, interessiert sie überhaupt nicht. Und wenn es umdreht, meine Meinung, in Glaube, nahre die Schafe, gibst das Evangelium, führe sie zum Herrn, nahre die Schafe und Gott nährt dich. Mach dir darüber überhaupt keine Sorge. Dann möchte ich noch sagen, über die Gemeinde besuchen, berechnen die Kosten, wenn du nicht in die Gemeinde kommen möchtest. Der mutige Thomas, die war mutig, aber hat auch ein bisschen einen Zweifel gehabt, kam nicht in den glaube ich, Abendgottesdienst und hat dann Herrn Jesus verpasst. Und daneben ist das heute mit diesen modernen Handys, auch die Jugend bekommt so unglaublich viel Müll in ihr Gehirn. Ich glaube, stundenlang, was haben sie heute? 7 Stunden, glaube ich, durchschnittlich, dass sie in diesen Handys sitzen. Dass sie brauchen das Wort Gottes, sie brauchen klare Predigt, minimal 2-mal in der Woche, um einigermaßen klar im Kopf zu bleiben. Und da kommt vielleicht auch hier im Westen ein Moment, dass es keine bibelgläubige Gemeinde mehr gibt. Die wird verboten. Wir haben jetzt ein bisschen die Covid-Zeit gesehen mit all diesen Maßnahmen. Und das kann wieder passieren. Heute habe ich eine Menge Bilder zurückgeschickt bekommen von unserem Bruder in Pakistan. Da waren viele Bilder von Kirchen, die verbrannt wurden, Christen, die ermordet oder weggejagt wurden von ihren Häusern, draußen schlafen müssten. Und was war da, was passiert? So wurde mir gesagt, ein Mädchen hat ein paar Seiten einer Koran zerrissen vor einer Kirche, im Auftrag von einem anderen Moslem, glaube ich. Dieser Christpastor wurde falsch angeklagt. Und dann kam ein Riesen Relle in einer Stadt, wo Hunderten Christen wurden verfolgt und Dutzende Gebäude wurden zerstört. Und nochmals, wir haben das noch nicht, aber lassen wir die Zeit nutzen und auch unsere verfolgten Geschwister unterstützen. Dann sollst du Gott in Geist und Wahrheit anbeten, etwas mitbringen zu ihm. Das heißt, du kommst in eine Gemeinde und sagst, Herr, ich möchte dich auch etwas geben, ein Zeugnis, ein Lied, ein Special, Materielles geben oder für sie beten. Aber du willst etwas zurückgeben für die Gnade und Hilfe, die Gott dir die letzte Woche zuvertraut hat und gegeben hat. Und du kannst auch da, meiner Meinung nach, am besten in Ortsgemeinde, am Bibelinstitut oder am Bibel lernen. Das soll in einer Gemeinde sein mit einer heilsamen Lehre, mit einer guten Bibel. Und da kannst du normal die Bibel lernen. Das sollst du in einer Ortsgemeinde lernen. Eine Ortsgemeinde soll als Ziel haben, andere auszubilden, die selber wieder Ortsgemeinde, bibeltreue Ortsgemeinde gründen können. Ich habe die Flyer nicht hier von unserem Institut, aber ich kann sie gerne mal mitnehmen, ja. Und ich sage noch immer, du bist niemals zu alt, die Bibel zu lernen. Ja, ne, Gambaraman, die war über 80 Jahre alt, die kam zum Glauben, die hat noch mehr als 100 Leute zum Herrn geführt, bevor er gestorben ist. Hat viele junge Leute verschämt gemacht und die ging immer auf Leute zu und hat gedacht, naja, ich vielleicht meinen letzten Tag, ich kann besten, meinen besten Tag mein Bestes geben. Er hat ihm noch ein paar Jahre gegeben und er hat eine Menge zum Herrn geführt. Das war sehr schön zu sehen. Und dann haben die Leute gedacht, ja, er hat so graue Haare und so weiter. Haben aus Respekt haben sie zugehört und hat natürlich gnadenlos ausgenutzt, um da auch das Evangelium zu bringen. Aber ja, man muss ein bisschen weise sein. Betet für Arbeit, so wichtig. Arbeit, die in Ortsgemeinde aufgebaut wird, nicht nur qua Bibelkenntnis, wir haben auch so einen Online-Kurs und so weiter, das ist gut, aber was wichtig ist, auch das praktische Aspekt in Familie, in Jüngerschaft, in praktisch Seelengewinne und Leute helfen zu wachsen in die Gnade und Kenntnis Jesu Christi, ist bestens eins auf eins oder in einer kleinen Gruppe, wie eine Familie. Und das ist eigentlich das, was eine Gemeinde sein soll. Und nochmals, wenn du eine Gemeinde suchst, ich hoffe, das hat dir was geholfen, um zu schauen, wenn du zurück in deine Umgebung gehst, ja, wo muss ich aufschauen? Und zweitens, wenn es keine gibt in einer weiteren Umgebung, kannst du mal darüber beten, dass Gott vielleicht möchte, dass du selber im Laufe der Zeit an bibeltreue Ortsgemeinde anfangen kannst. Und dann kannst du für Arbeit beten oder vielleicht selber dich einigermaßen ausbilden lassen in Gottes Wort und praktische Sache, um den Leuten in deiner Umgebung eine Chance zu geben, eine bibeltreue Ortsgemeinde zu besuchen. Meiner Meinung nach eine der schönsten, schwersten, aber segensreichsten Dinge, die ein Mann tun kann mit und in seinem Leben. Amen. Lass uns zusammen noch ein Lied singen, um abzuschließen. Oh, die haben mir gerade gesungen.